Anna Lehmann, Julia Löhr und Veit Medik, Sie alle sind jetzt bei uns zu Gast. Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung an einem politisch wichtigen Tag, Reformen Teil 2. Deshalb hier eine hochkarätige Runde, auf die ich mich sehr freue. Anna Lehmann ist bei uns, Leiterin des Parlamentsbüros der TAZ. Die sagt, es ist erstaunlich, in der CDU zitieren Sie neuerdings ständig Bärbel Baas als konstruktive Kraft im Hintergrund. Dabei war sie vor einer Woche noch die, die im Alleingang sozusagen Deutschland blockiert hat. Da ist also irgendwas passiert. Und wie geht's jetzt weiter, ist die große Frage, wenn die nächsten dicken Brocken anstehen. Heute wird darüber schon verhandelt oder wurde. Steuerreform, Arbeitszeiten, Kündigungsschutz, viele Dinge auf einmal. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, das Momentum, das Anna Lehmann spürt, hat Julia Löhr offenbar noch nicht so richtig erreicht. Wirtschaftskorrespondentin der FAZ, die wirklich alle Zahlen zur deutschen Wirtschaft im Kopf hat. Und leider, möchte man fast hinzufügen, auch die der anderen. Denn es ist der Vergleich, der so drastisch zeigt, was passiert. Während Deutschland, muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen, seit 2019 um gerade mal 0,3% gewachsen ist, sind andere europäische Länder um uns herum um 5-6% gewachsen, die Amerikaner um 15, die Chinesen um 30. Wir 0,3. Wir brauchen ihn, sagt sie, wirklich, und zwar den Big Bang bei den Reformen. Herzlich willkommen. Ja, bislang wurde vor allen Dingen Politik gemacht, um Markus Söder glücklich zu machen, sagt Julia Löhr. Und wir sind gespannt zu hören, ob Veit Medik, der Politikchef bei den Kollegen vom Stern, das ähnlich sieht. Er sagt jedenfalls, ich erwarte tatsächlich nur noch wenig von dieser Koalition, hat uns so oft enttäuscht und echte Chancen liegen lassen. Aber die müssen jetzt liefern, sagt er, denn eine Regierung, die aus Angst vor Protesten lieber gar nichts macht, hat schon verloren. Und das Mindeste, was wir jetzt brauchen, ist sowas wie eine Entlastung von 50-60 Euro im Monat, sofort und danach noch deutlich mehr. Das Problem ist nur, den Politikern an der Spitze, das ist zumindest mein Gefühl, geht gerade ständig das Geld anderer Leute aus. Wie lösen wir das also? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Frau Löhr, vielleicht zunächst an Sie. Ihr guckt Fußball, ja? Im Moment alle?
Leider.
Ich meine, wenn irgendwann mal Fußball-Metaphern und Analogien okay waren, dann an Tagen wie diesen, würde ich sagen. Um wen, Frau Löhr, machen Sie sich gerade mehr Sorgen? Um die Fußball-Nationalelf oder um die Deutschland-AG?
Na, als Wirtschaftskorrespondentin mache ich mir mehr Sorgen um den Zustand der deutschen Wirtschaft. Aber es passt ja ganz gut zusammen. Also die Vergleiche, die dann da am Montag.
Sie haben es neulich auch so geschrieben, ne? In so einem kurzen Kommentar habe ich gesehen. Sie sagten, es ist so ein bisschen symptomatisch für das, was gerade im Land passiert.
Naja, als die ersten Vergleiche dann kamen, dass das Ausscheiden der deutschen Elf sinnbildlich für den Zustand des Landes ist, immer nur in der Defensive, während andere davon stürmen, da habe ich so ein bisschen mit den Augen gerollt und dachte so, ja, muss man jetzt immer zwischen allem die Parallelen ziehen. Aber der Kanzler hat ja dann mit seinem Tweet oder ein Mitarbeiter des Kanzleramts hat ja dann mit seinem Tweet eine Steilvorlage geliefert, darauf dann doch noch einzusteigen. Ja. Also von daher, ja, es trifft es, glaube ich, im Moment ganz gut.
Und ist vielleicht sogar, Frau Lehmann, der Umgang mit diesem Tweet, den wir da im Hintergrund sind, eher sozusagen symptomatisch für das ganze Land? Ich meine, wann wurde das abgesetzt? Nachts um 1:30 oder so?
Ja, ich glaube, das
hat auch tagelang wird darüber diskutiert.
Ja, es ist, glaube ich, auch so eine Entlastungserzählung. Alle waren nach dieser Nacht irgendwie traurig, übermüdet, frustriert. Und dann setzt Friedrich Merz so einen Tweet ab und man denkt sich, endlich was, wo man sich wieder einig ist, das ging voll daneben. Aber ich finde es angesichts des Ausscheidens gar nicht so schlimm. Ich meine, Friedrich Merz hat oft bewiesen, dass er vulnerable Gruppen, ich nenne sie mal so, beschimpft hat. Und diesmal hat er sich voll hinter sie gestellt. Das ist doch ein Fortschritt. Weiter so.
Ist das gemein?
Aber ein bisschen absurd.
Das ist ja gemein. Das ist das Mieseste übrigens, was ich in dieser Woche gehört habe. Die Nationalelf als vulnerable Gruppe
nicht so schlecht
zu beschreiben. Nicht so schlecht, ja.
Ein bisschen absurd ist es aber schon, finde ich, wie in welcher Erregung über diesen Tweet, über einen Social-Media-Post des Bundeskanzlers da gesprochen wird und diskutiert wird. Ich meine, klar, es ist auch eine kleine Überschwungshandlung. Ich glaube, es ist so ein Gesamteindruck des Kanzlers, dass er kommunikativ nicht immer sozusagen 1A liegt und dann hat man so das Gefühl, jetzt haben wir ihn wieder erwischt. Und
ja. Aber er macht es doch auch gar nicht,
oder? Er macht es aber ja dann letztlich auch noch schlimmer durch die Art und Weise der Kommunikation. Also dann am Vormittag einen weiteren Tweet nachzuschieben.
Genau. Nochmal erklären und nochmal erklären.
Und dann am Nachmittag zu sagen, es war doch alles ein Versehen und ein Mitarbeiter war es. Also
der Praktikant ist schuld. Das ist,
also man hätte es auch einfach...
Never explain, never complain.
Genau, genau
das Motto auch
des Vorgängers.
Der ist damit ganz gut gefahren.
Ist so, oder? Genau.
Ja,
wir haben gestern schon darüber gerätselt, wie sowas zustande kommt. Und ich erkläre mir das so, das Ding war in zwei Versionen vorbereitet, für den Fall, dass sie weiterkommen oder dass sie scheitern. Und dann geht's aber so schief, wie es schief geht. Darauf war keiner vorbereitet. Und es ist aber nachts um eins. Und wer weckt dann den Kanzler, um zu fragen, ob er das Ding jetzt noch mal rausschicken soll?
Also es ließ sich ein bisschen so, als wenn das für das Frankreich-Spiel schon vorbereitet gewesen wäre. Ne? Und einfach das falsche Spiel da war und dann eben der falsche Knopf gedrückt worden ist. Kann das passieren, finde ich. Meine Güte, geht weiter. Jetzt geht es um große Sachen. Und ich finde, man soll ihn schon daran messen, was er politisch erledigt, nicht ob ein Social-Media-Post stimmt.
Ich muss allerdings sagen, als jemand, der auch Besitzer eines italienischen Passes ist, ich fand das völlig angemessen. Also die Deutschen waren immerhin dabei. Deswegen konnte man zu Recht auch ein bisschen stolz auf sie sein. Ja, das ist ja als italienischer Landsmann einem lange nicht vergönnt gewesen. Aber wenn man das alles so hört, Herr Medik, falscher Tweet, falscher Knopf und so, das beschreibt auch ein bisschen das, worum es gerade geht, ne? In Berlin.
Ja.
Also die große Erzählung. Und wie erzählst du es?
Das stimmt. Also wir konzentrieren uns ja jetzt seit Monaten eigentlich auf diesen Reformbegriff. Und ich glaube, das ist schon auch ein Versäumnis dieser Koalition, dass dieser Begriff so wahnsinnig negativ assoziiert wird, eigentlich nur mit Härten und Zumutungen und es wird alles teurer und schlechter und so assoziiert wird. Also was absolut fehlt, ist so eine Positiverzählung, auch eine Überschrift über die Frage, warum machen wir eigentlich diese Reformen? Also wir machen die doch nicht, um alle Menschen zu quälen, sondern wir machen die doch, um das Land irgendwie besser aufzustellen und damit das Leben irgendwie in etwa so bleibt, wie es jetzt ist und so lebenswert bleibt, wie es jetzt ist und Deutschland auch so stabil bleibt, wie es ja immer noch ist. Ich meine, wir stagnieren seit 7 Jahren wirtschaftlich, das stimmt.
Die Zahl ist irre, ne?
Der prosperierendste oder eins der stabilsten Länder dieser Welt, Volkswirtschaften dieser Welt. Und das verstehe ich nicht. Ich glaube, das ist ein großes Versäumnis. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob die Koalition sozusagen diese Erzählung noch mal umdrehen kann, sodass Menschen glauben, okay, vielleicht bessert sich da auch was, finde ich.
Hat das Frau Löhr auch damit zu tun, dass es so wahnsinnig schwer ist, sozusagen eine andere, wir nennen es dann Erzählung, aber was du doch eigentlich brauchst, ist eine Idee für ein neues Erfolgsmodell Deutschland, ein neues Wirtschaftsmodell. So.
Daran musste ich jetzt gerade denken, gibt es überhaupt diese Erzählung?
Oder wo gibt es die Idee? Und es ist auch nicht einfach, also das, die zu entwickeln. Ne?
Genau, im Moment ist die Erzählung letztlich, wir müssen Finanzlöcher stopfen, die sich überall auftun und die immer größer werden im Laufe der Monate.
Aber wo ist der Blick nach vorne? Was ist der Plan?
Ja, der Plan ist, dass Deutschland wieder daran anknüpft, was es mal war, dass es technisch super Produkte entwickelt hat, die Welt uns aus den Händen gerissen hat. Das ist aber jetzt seit einiger Zeit nicht mehr so. Keine Frage, es gibt im Mittelstand noch viele dieser sogenannten Hidden Champions, deren Produkte weiter gefragt sind. Aber
der größte Teil dieser Hidden Champions, ne, weltweit, gibt interessante Studien dazu, sitzt immer noch in Deutschland.
Genau, sitzt immer noch in Deutschland. Aber der Punkt ist halt auch, sie investieren oft nicht mehr hier. Sondern es gab jetzt gerade eine Studie von McKinsey, die besagt hat, dass in Deutschland finden quasi nur noch Ersatzinvestitionen statt. Das heißt, wenn was kaputt geht, wird es ersetzt. Aber neue Investitionen werden woanders getätigt.
Beispiel, wo werden die getätigt?
Wir müssen uns zum Beispiel nur VW angucken. Also die neuen, günstigeren Elektroautomodelle werden in Spanien gebaut. BMW hat in Ungarn ein Werk gebaut. BioNTech hat seine Krebsforschung nach Großbritannien verlagert, weil dort die Datenschutzregeln nicht so streng sind wie bei uns. Ich habe gerade die Woche mit Verena Pauster vom Deutschen Startup-Verband gesprochen. Die sagte, Technikunternehmen siedeln ihre Software-Teams jetzt vor allem in der Schweiz an, weil dort
in der Schweiz auch
ist
kein Niedriglohnland.
Nee, überhaupt kein Niedriglohnland, aber weil dort der Kündigungsschutz nicht so streng ist und man halt schneller sich auch wieder von Mitarbeitern trennen kann.
Das ist interessant. Also, das heißt, die nehmen sozusagen die deutlich höheren Lohnkosten in Kauf, weil sie flexibler sind.
Genau.
Und weil du als Startup, darauf angewiesen bist, zu sagen, okay, ich probiere was aus und dann muss ich aber notfalls sozusagen ganz schnell auch die Reißleine ziehen können. Und in Deutschland gründe ich das Startup erst gar nicht, weil ich den Mitarbeiter im Zweifel nicht mehr loswerde.
Genau, das ist die Begründung. Also deswegen fordert der Verband auch so eine Gründerschutzzone. Also dass erstmal, wenn ein Unternehmen neu gegründet wird, die ersten Jahre kein Kündigungsschutz und auch viele andere Regeln nicht gelten. Aber das ist tatsächlich so, man nennt das die Cost of Failure, also wie viel kostet es zu scheitern, Dinge quasi wieder einzustellen, neu anzufangen. Und dazu gehört dann tatsächlich auch, dass man flexibel ist, was die Mitarbeiter angeht.
So, lass uns doch direkt da rein. Das ist eines der großen Themen, einer der großen Brocken, Frau Lehmann, die gerade verhandelt werden. Die Frage Arbeitsrecht, Kündigungsschutz, hängt ja alles miteinander zusammen. Würde uns das helfen? Wo stehen Sie da?
Also erstmal gibt es ja zwei Erzählungen. Die eine ist, also ich sehe da schon zwei Erzählungen. Also in der Analyse sind sich beide, also alle drei Parteien eigentlich einig. Wir brauchen eigentlich einfach wieder wirtschaftliches Wachstum. Wir müssen Arbeitsplätze sichern. Wir müssen Produktion hier im Lande sichern. Und dann ist die Frage, wie kommt man dahin? Und dann ist von der Unionsseite eher die Analyse, also wir müssen den Kündigungsschutz lockern, wir müssen das Arbeitszeitgesetz schleifen, die Steuern müssen runter, also Unternehmen müssen entlastet werden. Und dann sind wir auch wieder Exportweltmeister. Und bei der SPD ist die Analyse eher, naja, wir haben aber so viele externe Faktoren, also Trump mit seiner Zollpolitik, China, das uns in Größenordnung überholt, also im Automobilbau, im Maschinenbau und so weiter. Und dann noch die Kriege, die dazu führen, also der Krieg im Iran namentlich, der dazu führt, dass Energie plötzlich teurer wird. Dann hatten wir den Krieg in der Ukraine oder haben den Krieg in der Ukraine, wo dann plötzlich die Gaspreise in die Höhe schossen. Und die sagen, naja, also wir müssen sozusagen versuchen, hier Arbeit und Beschäftigung zu halten, aber die Sozialpartner mitnehmen und quasi unser Geschäftsmodell umstellen. Also wir können nicht mehr darauf setzen, dass wir China mit Verbrennungsmotoren und den Rest der Welt mit Verbrennungsmotoren glücklicher machen. Wir müssen sozusagen gucken, dass wir die Produktivität verbessern und dass wir so investieren, dass wir unser Geschäftsmodell völlig neu aufstellen. Und zwischen diesen beiden Erzählungen einen Kompromiss zu finden, ist halt so schwierig. Und ich werde auch eher, ich bin ja auch ja so geprägt auf der sozialdemokratischen Seite, dass es eben gelingen muss, die Sozialpartner da mit reinzunehmen und zu sagen, also wir brauchen einfach auch ein Update unseres Industriestandorts. Es genügt nicht zu sagen, ihr müsst einfach nur länger arbeiten und die Betriebe müssen in der Lage sein, die Leute schneller zu kündigen, wenn du auf der anderen Seite einen Arbeitsplatzabbau in Größenordnung hast. Es nützt ja jetzt den VW-Beschäftigten wenig, wenn gesagt wird, euer Kündigungsschutz wird gelockert, wenn sie eh rausfliegen.
Also ich glaube, es stimmt, dass beide sich eigentlich einig sind, dass es mehr Wachstum braucht. Aber es wird meines Erachtens viel zu wenig eigentlich darüber gesprochen, was jetzt eigentlich genau getan wird. Also dieser Gipfel zum Beispiel heute Abend, der ist ja so ein total, gilt ja jetzt als der totale Entscheidungsgipfel für Deutschland und auch für diese Koalition. Der steht ja plötzlich unter der Steuerüberschrift. Also es wird über eine Steuerreform gesprochen, wo ich sage, die halte ich für völlig überbewertet.
Lass uns gleich noch über Steuer sprechen. Im Moment aber noch bei dem Thema Kündigungsschutz, Arbeitsrecht und so weiter. Ja. Wochenarbeitszeit versus Tagesarbeitszeit und so weiter. Das ist einer der Brocken, ja, um die es geht.
Klar, aber ich finde es auch legitim, dass diese beiden Partner sozusagen ihre harten ideologischen Unterschiede, die sie an der Stelle haben, auch austragen. Das passiert ja, das finde ich überraschend, eher im Hintergrund gerade. Das ist auch, finde ich, ein neues Stadium in dieser Koalition. Ja, das erleben wir, finde ich, seit der Rentenkommission, seit den Ergebnissen, dass es ruhiger zugeht in dieser Koalition, eher ein bisschen wohlwollender. Man versucht, dem anderen auch was zu gönnen. Und trotzdem, hinter den Kulissen geht's schon zur Sache. Aber es findet halt intern statt und nicht öffentlich. Und das finde ich auch gut, dass da erkennbar wird, es sind zwei Parteien, mit denen wir es zu tun haben. Ja, mit Einheitsparteien haben wir schlechte Erfahrungen gemacht in diesem Land. Und ich glaube, nur so kann überhaupt es einen Raum geben für einen Kompromiss. Ich glaube trotzdem, der Akzent muss ganz klar auf Wachstum liegen. Ja, wir haben seit 7 Jahren Stagnation und es liegen viele Vorschläge auf dem Tisch. Dazu gehören Berichtspflichten, Abbau, Dokumentationspflichten, alle schon in der Villa Borsig natürlich diskutiert worden und letztlich verschleppt worden, ja, weil man sich irgendwie nicht einigen konnte.
Aber noch mal die Frage, was sagt es aus über den Zustand eines Landes, wenn wir sozusagen selbst bei der Frage die Tagesarbeitszeit möglicherweise ein bisschen auszuweiten, an den DGB erleben. Sie sagen, Frau Lehmann, der Sturm läuft. Und Sie sagen eigentlich auch zu Recht.
Es geht gar nicht darum, die Tagesarbeitszeit auszuweiten.
Genau,
um das noch mal kurz
die Tagesarbeitszeit
sondern,
vielleicht schon, aber es geht ja um die Wochenarbeit.
Also genau,
es geht nicht darum, mehr zu arbeiten.
Obwohl das tatsächlich auch von SPD-Seite mitunter gerne konfrontiert wird und von den Gewerkschaften noch mehr.
Ja, warum schaffen wir politische Kommunikation nicht mal das, den Leuten klar zu vermitteln, bevor alle wieder auf dem Baum sind, sagen, pass auf, es geht hier nicht darum, mehr zu arbeiten, es geht darum, etwas anders zu arbeiten. Du arbeitest vielleicht am Montag mehr, am Dienstag mehr, am Mittwoch mehr. Ich sag's nochmal, damit es jeder versteht. Und dann hast du vielleicht am Freitag frei. Das könnte die Idee sein.
Ich glaube, was in der Rentenkommission diesem gutes Beispiel gelungen ist, ist, dass man gesagt hat, wir nehmen jetzt mal unsere ideologischen Erzählungen beiseite und versuchen, ein Problem zu lösen. Und das Problem war eben, wie macht man die Rente demografiefest? Und beim 8-Stunden-Tag beziehungsweise bei der Arbeitszeit ist es, wie schafft man es, mehr Flexibilität ins System zu bringen? Genau. Und da ist jetzt der eine Vorschlag, dass man sagt, okay, man schafft einfach das Arbeit oder man öffnet das Arbeitszeitgesetz, es gibt eben nicht mehr den 8-Stunden-Tag und es gibt nur noch die Obergrenze von 48 Stunden.
Es gibt die Wochenarbeitszeit.
Das Problem an der Sache ist, dass man sozusagen alle Beschäftigten, also besonders diejenigen, die nicht tariflich abgesichert sind, und das ist ungefähr die Hälfte der Betriebe, dass man sagt, na gut, du bist jetzt dem Weisungsrecht des Arbeitgebers unterworfen. Also das wird doch nicht so laufen, dass der Arbeitnehmer sagt, na gut, am Dienstag würde ich gerne nur 6 Stunden arbeiten und am nächsten Tag entsprechend mehr, weil Dienstag hat meine Tochter Kita-Fest. Sondern der Arbeitgeber wird sagen, ich brauche dich an dem Tag, dann machst du mal 12 Stunden, am nächsten möglicherweise auch, dann machst du 4 Tage hintereinander 12-Stunden-Schichten und okay, dann kannst du sozusagen die restlichen 3 Tage, das ist dann dir überlassen. Aber du hast eben, deshalb finde ich den Vorschlag, den die Arbeitsministerin gemacht hat, sinnvoll zu sagen, gut, wir öffnen das und binden es aber machen es so, dass es in den Betrieben, die tariflich abgesichert werden, sind, gemacht wird. Weil da hast du nämlich den Effekt, dass du eigentlich einen Anreiz schaffst, für Betriebe in die Tarifbindung zu gehen. Ein Beispiel ist die Filmbranche. Es gibt ja längst Ausnahmen vom 8-Stunden-Tag. Es ist ja nicht so, dass flächendeckend irgendwie von 9 bis 17 Uhr...
Das ist doch das Verrückte,
sondern
doch
du hast ja längst
statt Ausnahmen. In der gelebten Wirklichkeit.
Genau, zum Beispiel in der Filmbranche, im Krankenhaus, auch für BASF in der Chemiebranche, 12-Stunden-Schichten, alles möglich, wenn es zwischen den Sozialpartnern vereinbart wird. Wenn du allerdings keine Sozialpartnerschaft hast, dann wirst du erleben, dass gerade Beschäftigte, die nicht tariflich abgesichert sind, einfach dem Weisungsrecht des Arbeitgebers unterworfen sind. Und das ist Ausbeutung in Reinform.
Aber dass manche jetzt so tun, als würden hier sozusagen sämtliche sozialdemokratische Errungenschaften der vergangenen 150 Jahre abgeräumt, finde ich, ist an dem Beispiel auch ein bisschen übertrieben.
Das ist doch eine sozialdemokratische Errungenschaft, die ist vor 100 Jahren
eingeführt. Absolut, aber sie wird ja auch nicht fundamental in Frage gestellt.
Naja doch, wenn ich sage, ich habe keine
Flexibilisierung, die, glaube ich, in der Lebensrealität vieler Arbeitnehmer längst schon stattfindet. Deswegen übrigens floppt meines Erachtens auch die Kampagne des DGB gegen den 8-Stunden-Tag intern. Ja, auf dem DGB-Tag, wo der Kanzler ja begrüßt worden ist mit Plakaten, Hände weg vom 8-Stunden-Tag und so, da hat das noch funktioniert. Das sind Funktionäre, die da auftreten. Aber in den Betrieben ist die Realität, glaube ich, längst weiter. Deswegen ist der Widerstand dagegen auch gar nicht so groß.
Ich sehe den schon.
Also ich sehe es tatsächlich auch nicht so. Das widerspricht, glaube ich, auch ein bisschen dem Lebensalltag vieler Beschäftigter in den Betrieben, dass da der diktatorische Unternehmenschef ist, der anordnet, was wie zu geschehen hat, sondern wir haben ja schon relativ viel Flexibilität. Wer bestimmte Arbeitszeiten wegen der Familie haben möchte, wird das versucht, möglich zu machen. Also jetzt quasi dieses Bild zu zeichnen, dass dies ein ständiges Gegeneinander ist, das sehe ich so nicht, sondern eher viel mehr Beschäftigte, die letztlich ja oft auch in der Praxis schon so arbeiten, wie es eigentlich nicht erlaubt ist.
Aber wir arbeiten in einem sehr selbstbestimmten Bereich. Also bei uns, ich würde mal sagen, bei uns in der Branche ist es ja so, keiner sagt nach 8 Stunden, oh, jetzt muss ich Feierabend machen und ist so gesetzlich angeordnet, sondern Mehrarbeit ist eigentlich an der Tagesordnung. Du hast aber nun mal viele Branchen, gerade in der Gastronomie, in der Landwirtschaft, Lieferdienste, Paketdienste und so weiter, wo du keine Tarifbindung mehr hast und wo die Leute auch nicht geschützt sind vor der Willkür des Arbeitgebers. Und da sind ja Überstunden längst an der Tagesordnung. Also kennt doch jeder das Beispiel aus der Gastronomie zum Beispiel oder aus dem Handel. Ja, 8 Stunden sind, also deine Arbeitszeit ist um, aber leider muss der Laden noch aufgeräumt werden. Und dann machen die Beschäftigten das. Also nur mal eine Zahl, 1,2 Milliarden Überstunden in Deutschland, die Hälfte davon unbezahlt. Also natürlich ist das derzeitige Arbeitszeitrecht auch ein Schutz für die Beschäftigten, die nicht tariflich abgesichert sind.
Wir verlieren im Moment 15.000 Jobs im Monat. Ja. 15.000. Ich erinnere mich, vor ein paar Monaten waren wir bei 10 im Monat. Das fand ich schon schlimm. Jetzt sind wir bei 15. 15.000 Mal Sozialabgaben weg, Steuern weg, Steuereinnahmen weg vor allen Dingen. Das kommt auch nicht wieder zurück. Und muss man da dann nicht sagen, bitte, dieses bisschen Flexibilität können wir uns jetzt vielleicht mal gegenseitig verordnen?
Nein.
Die Italiener können 13 Stunden mehr arbeiten, wenn sie das gerne möchten. Selbst die renitenten Franzosen machen 10. Und die sind doch die Ersten, die üblicherweise auf den Barrikaden sind, wenn es irgendwie an Arbeitnehmerrechte geht. Mhm. Aber wir führen diese Debatte ganz hart ideologisch.
Ja, aber dann ist ja die Frage, wenn wir Arbeitsplätze verlieren, liegt das daran, dass wir zu unflexibel sind?
Also ich glaube es gibt schon. Ja auch Bereiche,
oder liegt es daran, dass wir Arbeit anders verteilen müssen? Also wenn wir die Arbeit, die da ist, denen aufbürden, die jetzt schon arbeiten, dann wird das ja bedeuten, das würde es ja nicht bedeuten, dass Leute, die keine Arbeit haben, jetzt zusätzlich in Arbeit kommen.
Sie sagen, Arbeit die aufbürden, Überstunden, klingt das schon wieder so, als müsste irgendjemand mehr arbeiten. Darum geht's nicht. Es geht
das
darum.
Das wird aber so sein. Das wird aber so sein. Es wird ja immer so als Beruhigung gesagt, naja, es geht nicht um mehr Arbeit. Aber
okay. Ich glaube, ein anderes Problem der Debatte ist, dass wir so tun, als bräuchte es jetzt in dem Bereich eine Reform. Und dann werden alle Probleme gelöst. Mhm. Ich glaube, von der Illusion müssen wir uns absolut verabschieden. Auch, dass so ein Big Bang jetzt kommt, mit dem wir auf einen Schlag unsere Wachstumsprobleme lösen, mit dem auf einen Schlag der Arbeitsmarkt komplett umgekrempelt ist. Ja? Die Rahmenbedingungen sind einfach nicht so. Wir haben internationale Gefahren, die auch nicht durch einen Koalitionsausschuss mal eben verschwinden. Und manchmal hilft ja auch ein Blick in die Geschichte. Die Agenda 2010 war ein großes Reformwerk. Aber das hat auch gedauert, bis die Effekte erzielt hat. Ne? Also ich habe nochmal nachgeguckt, das hat 2-3 Jahre gedauert, bis das Wachstum anspringt, bis die Arbeitslosigkeit sank und so. Das übertragen auf Friedrich Merz heißt das, wenn der ganz viel Glück hat, dann kommt vielleicht ein Effekt noch gerade so zum Ende seiner Legislaturperiode 2029. Wenn nicht, frühstückt sozusagen der Nachfolger, die Nachfolgerin das ab. Also das ist, ich glaube, wir müssen uns einfach von diesem Traum verabschieden, dass da jetzt so ein Knoten durchschlagen wird und morgen ist alles anders.
Aber es wäre ja schon gut, trotzdem ambitionierte Pläne zu haben. Also quasi aus meiner Sicht war das erste Jahr dieser Koalition ein verlorenes Jahr, weil letztlich die Probleme eher noch verschärft wurden, statt gelöst zu werden.
Man sieht das an diesen Zahlen.
Das teure Rentenpaket, was verabschiedet wurde, völlig überflüssig. Dinge wie die Senkung der Stromsteuer kamen nicht zustande. Also es ist ganz viel Zeit mit ganz viel Kleinkram verschwendet worden, der uns nicht weiterbringt. Und deswegen würde ich mir jetzt tatsächlich schon wünschen, dass quasi dieser Flow, der jetzt entstanden ist mit der Gesundheitsreform, die hätte noch ein bisschen üppiger ausfallen können, aber gut, das ist ein erster Schritt der Rentenkommission und eben jetzt hoffentlich auch im Bereich Steuern und Arbeitsmarktflexibilisierung es weitergeht mit den Reformen. Weil meine Sorge ist, dann haben wir den Sommer, dann haben wir die Landtagswahlen in Ostdeutschland, dann werden wir mutmaßlich sehr viele Debatten darüber haben, ob das Führungspersonal in den Parteien noch das Richtige ist. Es gibt vielleicht Sonderparteitage, was auch immer. Und dann wird dieses Reformfenster letztlich immer kleiner. Und deswegen war das mein Appell zu sagen jetzt, es wäre schon gut, wenn da jetzt noch ein bisschen mehr kommt, als wir schaffen die Berichtspflicht 85a ab und so.
Ja, absolut, aber ich glaube, das wird auch kommen. Ich meine, wir haben ja jetzt eine Rentenreform, die absehbar ist. Ja,
aber die Rentenreform, Herr Milik, verdient die diesen Namen Rentenreform wirklich? Ich nehme das hier so wahr, auch in der Sendung, dass man sagt, ach, lass uns jetzt da nicht schon wieder kritisieren, weil wir kriegen dann immer den Vorwurf zu hören, ihr zerredet alles. Mhm. Aber ich tue mich so wahnsinnig schwer damit, nicht zumindest auf einen Punkt mal klar hinzuweisen, das Ziel war doch, die Abgabenlast zu senken. Ja. Das ist das, worum es ging. Und zwar vor allen Dingen mit Blick auf eine junge Generation.
Na, das Ziel war auch, das System insgesamt
zu stabilisieren. Aber am Ende muss man doch auch mal sagen, also gerade Leute mit kleinen Einkommen, die kaum Einkommensteuer zahlen, die ersticken an der Abgabenlast. Mhm. So. Und mit Blick auf eine jüngere Generation und auch mit Blick darauf, was die für eine Perspektive haben, ob die bereit sind, das hängt ja alles miteinander zusammen, irgendwann die extra Meile zu gehen, die extra Stunde zu arbeiten, weil sie sagen, lohnt sich. Mhm. Und damit auch sozialen Aufstieg und wieder Leistungsbereitschaft zu triggern, das hat ja an dem Punkt nicht funktioniert. Was du kriegst, sind 2 Prozentpunkte mehr.
Ja, aber da würde ich eher die Gesundheitsreform mir vornehmen als missratenes Reformwerk. Das ist eigentlich
das
keine
ich
Reform.
Nicht gesagt.
Das ist eine Kürzungsorgie, die da stattfindet im Gesundheitssystem. Die Rentenkommission hat schon eine echte Reform vorgelegt, finde ich. Ja? Also da gibt es jetzt eine Aktienrente.
Um die Höhe der Beiträge. Zur Rente. Ja. Ich würde gerne mal Lulia Löhr dazu hören. Ist das etwas, wo man sagt, das ist ein großer Wurf? Oder ist es das nicht?
Es ist ein großer Wurf, auf die Kapitaldeckung zu setzen.
Die 2%.
Die 2%. Also jetzt unabhängig von den 2%, es ist ein großer Wurf zu sagen, wir geben quasi nicht mehr alles Geld, was uns jeden Monat direkt quasi abgezogen wird, an die Rentner 1:1, sondern es wird etwas angelegt am Kapitalmarkt. Mhm. Es gibt eine Rendite und das wächst über die Jahre. Und wenn das über viele Jahre wächst, gibt es dann auch einen ordentlichen Batzen Geld. Das ist ein richtiger Schritt. Er hätte schon vor 25 Jahren geschehen müssen. besser spät als nie. Also das ist gut, dass das jetzt geschieht. Mal, ne?
25 Jahre später ist es dann auch schon soweit.
Genau, richtig. Mhm. Das war halt damals der Fehler zu sagen, wir machen Riester, wie es ist, mit all diesen Garantien, freiwillig, super unattraktiv. War falsch, gut. Jetzt wird's korrigiert, von daher bin ich da auch eher wohlwollend. Natürlich sind diese 2 Prozentpunkte, ist das eine Belastung. Und es ist nicht gut, dass die Sozialversicherungsbeiträge weiter steigen. Und ich finde es auch schade, dass die Kommission jetzt aus politischen Gründen, weil es nicht durchsetzbar gewesen wäre, bestimmte Dinge ausgeklammert hat. Klar. Also Markus Söders Mütterrente darf Stand jetzt weiter bestehen. Das ist ein Riesenfehler. Also warum macht man das nicht rückgängig? Zumindest diese letzte Stufe, 5 Milliarden Euro im Jahr, braucht es nicht. Man hätte auch sagen können, wir koppeln die Renten jetzt an die Inflation statt an die Lohnentwicklung. Das hätte auch Geld gespart. Also man hätte es etwas, es wäre mehr möglich gewesen, aber es ist auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung und eine bislang erleben wir oder haben wir auch das erste Jahr dieser Koalition eine Politik für die Alten erlebt und jetzt wird es zumindest ein bisschen mehr eine Politik auch für die Jungen.
Ja, aber darf ich noch mal fragen, diese Mütterrente, ja, ich habe Sie vorhin zitiert, Sie sagten, das erste Jahr war eigentlich nur dafür da, Markus Söder glücklich zu machen. Warum lässt die SPD, warum lässt die CDU das so zu? Um das noch mal in Zahlen zu gießen, ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf, das sind 20 Euro mehr pro Frau, pro Mutter. 20 Euro. Mhm. Aber es kostet am Ende 5 Milliarden jedes Jahr. Das heißt, über diese 4 Jahre sind 20 Milliarden weg.
Ja, also es hängt natürlich davon ab, wie viele Mütter es dann gibt, die es in Anspruch nehmen. Aber grob, genau. Also wir sind insgesamt bei der Mütterrente bei Gesamtkosten im Moment im Jahr, also für die ganzen 3 Stufen, wenn sie dann gelten, von 20 Milliarden. Die zum Teil aus den Beiträgen und zum Teil aus dem Haushalt.
So, das ist wirklich viel Geld, um es mal vorsichtig zu sagen.
Absolut.
Und wenn man dann noch weiß, haben wir hier mal sauber rausgearbeitet mit Alexander Schweizer, dem ehemaligen Ministerpräsidenten SPD aus Rheinland-Pfalz, der dann nach längerem Nachfragen zugab, dass die wirklich Bedürftigen Mütter das ja gar nicht kriegen. Die, die es wirklich brauchen, kriegen das gar nicht, weil da wird es dann verrechnet im Zweifel mit den Sozialleistungen. Das heißt, die kriegen das gar nicht. Nochmal, warum passiert sowas? Warum sind wir nicht mal an dem Punkt in der Lage zu sagen, okay, alle geben was und dann auch Markus Söder?
Naja, dazu muss man erinnern, dass das ja schon beschlossen ist. Das ist jetzt nicht Teil der Verhandlungen und das ist nicht was, was Markus Söder jetzt durchsetzt, sondern das hat er schon längst durchgesetzt. Ja. Und zwar im Rahmen
dieses ominösen
ersten Rentenpakets, worüber die Regierung fast sich zerlegt hätte Ende letzten Jahres. Da hat die CSU die Mütterrente bekommen, die CDU hat die Aktivrente bekommen und die SPD hat die Stabilisierung des Rentenniveaus bekommen. Das waren die 3 Komponenten dieses höchst umstrittenen und auch widersinnigen ersten Rentenpakets, weil das ungefähr das Gegenteil einer Reform gewesen ist.
Richtig. Ja?
Jetzt kompensiert man das so ein bisschen durch die jetzige Rentenreform. Ich glaube, obwohl es beschlossen ist, ist beim Thema Mütterrente noch nicht das allerletzte Wort gesprochen.
Okay,
ist
spannend.
Jedenfalls so ein bisschen die Signale, die ich so höre.
Sie meinen, die CSU ist da möglicherweise noch bereit, einen Weg zu gehen?
Ein Minischritt. Und zwar setzt die ja erst 2028 ein und wird dann rückwirkend 2027 bezahlt. Ich höre zumindest, was diesen Schritt, das 2027 rückwirkend zu zahlen, angeht, da gibt es eine gewisse Gesprächsbereitschaft, übrigens in der CSU, auch mittlerweile ziemlich umstritten, die Mütterrente. Ja. In Bayern gibt es da ganz schön Ärger, nicht nur was die Jüngeren in der CSU angeht, sondern durchaus auch Mitstreiter von Markus Söder. Also ich glaube, da könnte sich noch ein bisschen was bewegen. Spricht übrigens auch aus Markus Söders Sicht dafür, sich da zu bewegen, weil er könnte ja umso mehr signalisieren, pass auf, ich bin an einem Kompromiss hier interessiert, ich will beide Seiten zusammenführen.
Und dafür
das ist eigentlich eine prädestinierte Rolle für ihn. Ja, er ist ja CSU, nicht CDU. Also er kennt sich so ein bisschen aus mit dem Sozialen, kennt sich aber eben auch aus mit dem Konservativen und Wirtschaftsliberalen. Also er ist eigentlich jemand, der eine verbindende Figur sein könnte jetzt in dieser Koalition. Mhm. Und das wäre ein Signal, diese Rolle auch zu erfüllen.
Weil man sagen könnte, und damit sind wir beim nächsten Thema, wir entlasten euch an anderer Stelle. Steuerreform.
Ja, aber das wäre ja dann, also diejenigen, die nicht von der Mütterrente profitieren, die werden auch nicht von Steuerreformen profitieren. Also du hast ja, wenn du guckst, über alle Einkommensschichten ungefähr 27% derjenigen, die einkommenssteuerpflichtig sind, zahlen gar keine Einkommenssteuer oder kaum Einkommenssteuer, weil sie nämlich so wenig verdienen, dass sie unter die Freibetragsgrenzen fallen. Und dann heißt das, dass von einer Einkommenssteuerreform eh nur sozusagen die oberen 75% profitieren, je nachdem, wie sie aufgestaltet sind.
Ich habe in dem Zusammenhang ein Problem mit dem Wort oberen. Weil es sind doch keine reichen Leute, über die wir hier reden. Wir sind uns doch im Kern einig.
Ich habe es jetzt von der Skalierung gemacht. Also
nee, ich verstehe das schon.
Also 27% profitieren davon nicht. Und wenn man sagt, man möchte genau die Leute treffen, also man möchte Leute entlasten, die wirklich jeden Euro zweimal umdrehen müssen, dann müsste man eigentlich über eine Senkung der Beiträge reden und nicht über eine Senkung der Steuern. Was wir zurzeit machen, ist leider genau das Gegenteil. Wir erhöhen die Beiträge und senken die Steuern. Und das ist sozial nicht ausgewogen. Und wenn man dann noch anfängt zu sagen, okay, also die Mütterrente, wie viel ist das? Ein halber Beitragspunkt irgendwie für die Frauen, die sozusagen deren Kinder vor 1992 geboren sind. Also es gibt ja schon die Mütterrente 1, das ist die Ausweitung der Mütterrente. Da müssen wir jetzt sparen. Das ist sozusagen, das Geld müssen wir wieder einsammeln, um was zu tun, um die deutsche Wirtschaft genesen zu lassen. Ich finde, dann verschiebt man diese Gerechtigkeitsdebatte nochmal zu Lasten, in dem Falle der Frauen, die ihren Männern den Rücken freigehalten haben, um die Kinder großzuziehen.
Nee, Frau Löhr.
Ich glaube, das Grundproblem ist, dass wir uns alle zusammen mal klar machen müssten, dass wir die vergangenen Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, über unsere Verhältnisse erlebt haben. Also seit 2019 sind die Staatsausgaben um 50% gestiegen und die Steuereinnahmen sind nur um 25% gestiegen. Wir kleistern das im Moment zu durch eine gigantische Schuldenaufnahme und viele dieser Schulden fließen leider auch nicht in unbedingt sinnvolle Projekte. Das wird uns in wenigen Jahren schon mit immensen Zinsausgaben im Haushalt belasten.
80 Milliarden 2030.
Genau, wir kommen von ungefähr 10 Milliarden, aktuell sind wir bei 30, 40 und wir laufen auf 80 Milliarden.
Überleg mal, ne? 80 Milliarden in 2030, das ist quasi morgen.
Das wird der drittgrößte Posten im Haushalt sein. Und deswegen, ich will gar nicht sagen, dass jetzt ein einzelner Baustein quasi der Gamechanger ist, dass man jetzt, wenn man bei der Mütterrente spart, das Land genießt. Nein, auf gar keinen Fall. Aber man braucht wirklich ein umfassendes Paket. Wir können auch über viele andere Dinge reden. Über die ganzen Subventionen, die wir haben, sind auch in den vergangenen Jahren immens gestiegen. Gäbe es viel Einsparpotenzial. Wir können über das Elterngeld reden. Wir können über viele andere Dinge, die sich so im Lauf der Jahre immer angesammelt haben und niemand will sie irgendwem wegnehmen, reden. Das ist halt das Grundproblem. All diese Finanzhilfen oder eben Sozialleistungen, die dazugekommen sind, einmal eingeführt. Es ist quasi nicht mehr möglich, sie wieder zu streichen, zurückzunehmen. Die letzte Subvention, die die Bundesregierung mal gestrichen hat, war die Eigenheimzulage unter großem Geschrei. Und kurz darauf kam sie dann als Baukindergeld wieder zurück. Das ist einfach ein Riesenproblem. Subventionen sind wie Drogen, wenn sie einmal quasi verteilt wurden, kommt man nicht wieder davon weg.
Nur eine Zahl, weil Sie die Zahl immer alle genau drauf haben. Wie viel Geld geben wir für Subventionen aus?
79 Milliarden sind es aktuell. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre, vor ein paar Jahren waren es 50 Milliarden. Also es ist sehr stark gestiegen. Man muss dazu sagen, viele dieser Subventionen, also von diesen knapp 80 Milliarden, die wir insgesamt haben, sind ungefähr 25 Milliarden, etwas mehr, sind Subventionen, um die hohen Strompreise abzufedern. Also um die Industrie zu entlasten, um uns private Stromkunden zu entlasten für den Ausbau der Erneuerbaren. Das sind wahrscheinlich nicht die Subventionen, bei denen man dann sparen würde. Aber man kommt dann auch recht schnell zu solchen Posten wie die energetische Gebäudesanierung. Also wenn Sie sich eine Wärmepumpe einbauen oder neue Fenster oder das Dach dämmen. Dafür sind zum Beispiel gerade 12 Milliarden im Haushalt vorgesehen. Also für Chipfabriken sind es 5 Milliarden. Also man kann das dann so runtergehen. Aber insgesamt sind es knapp 80 Milliarden.
Aber ich finde es super interessant, dieses Thema Subventionen, weil das wird ja eigentlich immer genannt, wenn es so ein Gegenfinanzierungsinstrument braucht. Dann sagen alle, ja, wir gehen jetzt sofort an die Subventionen ran. Und dann gibt es Arbeitsgruppen, so wie auch jetzt in der Koalition. Da haben sich die Fraktionen zusammengesetzt, haben gesagt, jetzt beugen wir uns mal über diese Liste, da finden wir doch bestimmt was. Und wenn wir nicht so richtig finden, dann machen wir einfach 10% Rasenmähermethode einfach über alle Subventionen hinweg.
Weil das Gerechteste runter. Dann ist.
Das Gerechteste, und da brauchen wir uns nicht streiten, wir machen das einfach so. Und dann haben die sich zusammengesetzt, das ging ja jetzt die letzten 2-3 Wochen, so, und herausgekommen ist, ehrlich gesagt, praktisch nichts. Das hat eben damit zu tun, dass ungefähr 20 bis 25 Milliarden für die Strompreissubventionen vorgesehen sind. Und will jetzt jemand für höhere Strompreise sorgen, ausgerechnet jetzt? Natürlich auf gar keinen Fall. Ja? Aber auch bei Wärmepumpenförderung und so. Also ich kann mich an einen Streit erinnern, da wäre dieses Land fast in Flammen aufgegangen, als es irgendwie hieß, und das ist ja wahnsinnig teuer, so eine Wärmepumpe. Also ich glaube auch nicht, dass die Politik sich an diese Förderung rantraut. Ja? Und jetzt sitzt diese Koalition da und sammelt so ein paar Krumen zusammen und landet bei einem Betrag von ungefähr 1 Milliarde an Subventionen. Ungefähr zwischen 1 und 2 Milliarden.
78.
Ja. Genau, 79.
Ja. 79, ja. Gut.
Wenn es gut geht, also wenn das auch wirklich klappt jetzt bei diesem Koalitionsgipfel. Aber viel mehr wird dabei nicht rauskommen. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man keine große Steuerreform hinlegt. Weil mit 2 Milliarden kommt man ehrlich gesagt nicht weit, was Entlastungen angeht.
Das ist insofern ganz interessant, was die Teilnehmer aus den vergangenen Koalitionsausschüssen so berichtet haben oder auch den Vorbesprechungen, die da stattgefunden haben, also im Hintergrund berichtet haben, dass es ganz oft um die Frage ging, was ist vermittelbar? Also nicht so sehr, was ist eigentlich notwendig, ökonomisch sinnvoll, notwendig für das Land, sondern tatsächlich, was ist vermittelbar?
Was können wir den Leuten irgendwie plausibel erklären?
Was ist vermittelbar, Klammer auf, vor 2 bis 3 sehr schwierigen Landtagswahlen, wo sowohl die Union als auch die SPD verdammt viel zu verlieren haben.
Und dann hast du natürlich auch Lobbyinteressen. Also wenn man sich den Subventionsbericht anschaut, dann hast du ja Subventionen, Steuervergünstigungen. Und die größte Steuervergünstigung, da gibt es so eine Liste, ist eben die für Ausnahmetatbestände für Unternehmenserben, ne? Also bei Weitergabe von Unternehmen, also Betriebsvermögen, das sind 8,8 Milliarden Euro pro Jahr. Und da hast du eine beinharte Lobby, die sagt, das darf auf keinen Fall, diese Löcher dürfen auf keinen Fall zugemacht werden, weil das gefährdet die gesamte Wirtschaft in Deutschland. Und dann bist du schon wieder bei dem Punkt, wo du sagst, na gut, da kann man nicht ran.
Wir haben es auch auf anderer Ebene, deswegen würde ich gerne noch mal fragen, hat sich da einfach auch ein Verhältnis zwischen Bürger und Staat auf eine Art und Weise verändert, die nicht mehr gesund ist? Also man kann ja zum Beispiel beim Elterngeld, weil das vorhin irgendwie jemand hier in der Runde sagte, könnte man doch mal überlegen, mal ein bisschen genauer drauf zu schauen und zum Beispiel zu sagen, wir streichen das für Menschen, die jenseits von 150.000 Euro verdienen. Wurde ja versucht. Ja, und direkt Riesenaufschrei. Ja. Ich meine, wenn wir das nicht mal mehr hinkriegen oder beispielsweise Kündigungsschutz lockern für Menschen, die jenseits von 120.000 Euro verdienen, das müsste doch vermittelbar sein. Aber nicht mal dazu sind wir in der Lage. Diese Frage, was ist vermittelbar, ist wirklich das, was Politiker umtreibt. Und wo führt uns das hin? Weil Landtagswahl ist irgendwo ja immer. Und es wird ja tendenziell in den nächsten Jahren immer schwieriger.
Ja, das ist, glaube ich, im Moment das Grundproblem, diese Frage, was ist eigentlich die Aufgabe der Politik? Ist es ihre Aufgabe, das zu machen, was Volkes Wille ist? Ja, zu einem gewissen Teil natürlich. Es sind unsere Volksvertreter, sie sollen unseren Willen repräsentieren. Aber natürlich müssen sie auch Dinge beschließen und eben gut erklären, die notwendig sind, aber die jetzt erstmal nicht auf Begeisterung stoßen. Aber quasi zu erklären, warum machen wir das? Und da sind wir wieder bei der Erzählung. Also was mir im Moment auch fehlt, ist tatsächlich diese Erzählung, warum werden diese Reformen gemacht? Warum sind sie nötig?
Ja, absolut.
Wer kann dann, wenn die Rentenreform so kommen sollte und es dann eine Zusatzrente vielleicht von 500 Euro im Monat aus dieser Kapitalkomponente geben könnte? Das wäre ja eine super Geschichte, um das zu erzählen. Ja, die Beiträge steigen jetzt erstmal, aber sie werden dann ja auch wieder hoffentlich irgendwann vielleicht sogar sinken, zumindest stabil bleiben und es gibt extra dieses Geld.
Genau.
Und für eure Kinder und Enkel ist das dann quasi ein besseres System, ein stabiles System. Aber diese Erzählung tatsächlich auch, was das Wirtschaftsmodell angeht, also wo wollen wir wieder ein Hightech-Land werden? Warum müssen wir dann vielleicht jetzt sehr auf die Stahlindustrie konzentrieren, sondern müssten uns auf andere Bereiche konzentrieren? Aber das ist halt, im Moment ist Politik eben sehr oft dieses, was wird von uns erwartet, was wird beklatscht, was wird in Wahlen belohnt. Und das ist halt oft nicht das, was wir jetzt eigentlich ökonomisch bräuchten.
Ich meine, da stellt sich ja Herr Medig irgendwann auch so eine systemische Frage. Ich glaube, Julia Löhr war es, die sagte, richtige, echte Reformen setzen nur Politiker durch, die nicht mehr wiedergewählt werden wollen oder müssen.
Ist eigentlich Friedrich Merz der prädestinierte Bundeskanzler dafür.
Ja, ja, das habe ich, den Teil habe ich ohnehin nie verstanden. Aber man konnte es fast mit Händen greifen, den Moment.
Auf jeden Fall.
Also dem kein Mensch hätte dann auch wieder überlegt,
Bundeskanzler wird. Und jetzt ist er 70.
Da gibt's ja immer eine Wieder.
Also muss nicht unbedingt noch mal wiedergewählt werden. Hat sowieso eigentlich vorgehabt, dieses Land umzubauen und so. Hat freie Hand. Ja? Also nicht ganz frei, weil da ist noch so eine Partei, die ihn auch ganz schön einzwängt. Ich glaube aber, dass diese Reformen ironischerweise schon auch eine Chance für nicht nur für ihn, sondern auch für die gesamte politische Mitte sein können, so ein bisschen wieder so ein Rückgrat zu bekommen, ne? Weil politische Führung ist ja nicht einfach nur das zu machen, was ohnehin alle wollen, sondern auch Sachen gegen Widerstände durchzusetzen. und darum zu kämpfen, ja, und auch mal eine Überzeugung, zu einer Überzeugung zu stehen, ja, und zu einer Überzeugung, dass man das Richtige fürs Land tut. Und das ist ja jetzt die Chance. Also wenn Sie glauben, diese Reformen sind gut und richtig und stabilisieren dieses Land für die nächsten 20, 30 Jahre, ist das was, womit man auch in einen Wahlkampf gehen kann und womit man sogar im Osten bestehen kann, würde ich jetzt mal kühn behaupten. Das geht schon. Ja? Man muss nur stehen bleiben.
Es gibt ein kleines Detail, an dem ist mir das immer aufgefallen und ich habe das immer wieder versucht, auch in der Sendung zu transportieren. Wurde ja lange heiß und hitzig diskutiert über die Frage, sollten wir demnächst vielleicht bis 70 arbeiten? Sollten wir länger arbeiten? Und die zweite interessante Zahl dazu lautet, wenn wir das jetzt langsam hochsetzen, dann wird das frühestens 2090 der Fall sein. Das heißt, es betrifft überhaupt niemanden, der jetzt Rente bezieht. Und wo dann 2090 die Lebenserwartung ist, auf jeden Fall deutlich höher. Das heißt, aber warum erzählt das keiner? Ich verstehe das nicht. Sondern wir sagen dann Rente mit 70. Und es klingt so, morgen führen wir sie ein und morgen seid ihr alle fällig. Aber so ist es doch nicht.
Ja, es ist verhetzbar natürlich. Also es ist ja, jede politische Auseinandersetzung ist auf eine Weise ja auch eine Kampagne.
Ja, ja, aber es ist auch erklärbar, Herr Medik. Es ist wirklich erklärbar.
Angela Merkel hat das übrigens anders gemacht.
Ja.
Die hat ja immer gesagt, so ganz nüchtern, also wir koppeln jetzt den Renteneintritt an die steigende Lebenserwartung. Ja. Und das haben viele nicht so richtig verstanden, was möglicherweise, ich weiß nicht, aber es klang so harmlos. Und es ist ja auch ein bisschen harmlos, weil es führt ganz langsam dazu, dass sozusagen das Renteneintrittsalter anwächst. Jetzt, absolut richtig, haben wir so ein bisschen den Eindruck geschaffen, als ginge es darum, übermorgen die Rente mit 17, mit 16, mit 20 zu.
Ja, Pointe absolut. Ja damals noch war, dass Merkel das ja eigentlich gar nicht wollte, sondern Franz Müntefering sie da quasi überrumpelt hat und gesagt hat, so, wir müssen das jetzt machen.
Ein Sozialdemokrat.
Ein Sozialdemokrat,
so, aber einer mit Überzeugungen, weil Sie gerade sagten, Überzeugungen. Fragt mich ja gerade, ist schon interessant, wenn Sie sagen, man muss Überzeugungen haben und dann auch wirklich dazu stehen.
Also ich denke immer an Boris Pistorius da. Also das ist ja einer, der ist jetzt, glaube ich, seit 3 Jahren populärster Politiker dieses Landes. Und er sagt ja aber nicht nur Dinge, die alle Deutschen gut finden, schon gar nicht in Ostdeutschland. Also wenn es um Kriegstüchtigkeit geht, wenn es um Bewaffnung geht, seine Sätze zu Putin und Russland, also die kommen nicht, eigentlich ist das ein Inhalt, der nicht überall gut ankommen dürfte. Aber ich glaube, viele Menschen nehmen ihm einfach ab, dass das seine Überzeugung ist. Ja? Er steht zu dem, was er sagt. Und das entwickelt eine ganz eigene politische Kraft. Das sorgt auch sogar bei denen für Respekt, die mit seinen Inhalten eigentlich gar nicht so viel anfangen können. Und das sagt doch viel aus über Politik allgemein, über politische Führungsfiguren heutzutage.
Okay. Ja? Wenn das so ist und wenn sozusagen die Überzeugung am Anfang stehen muss, um sie dann in politisches Handeln zu übersetzen, dann hat die Union und auch die CSU, also die CDU und die CSU demnächst ein Thema. Wir Kollegen aus der Redaktion haben sich mal die Mühe gemacht, nur so ein paar O-Töne zusammenschneiden, wäre es sonst zu lang geworden, von Politikern, die allesamt hier saßen und eines hoch und heilig versprochen haben. Schauen Sie mal. Was wollen Sie machen? Wo wollen Sie Steuern erhöhen, Herr Lindemann?
Gar nicht. Also unterm Strich, ja.
Nein, es wird keine Steuererhöhungen geben. Das ist klar, dass man das nicht machen kann.
Keine Steuererhöhung ist unsere Position.
Keine.
Keine Steuererhöhung.
Wenn Sie sagen keine, meinen Sie auch keine.
Das ist unsere Position.
Und ansonsten definitiv keine Steuererhöhungen. Ist erstens immer ein Rohrkrepierer, zweitens der falsche Weg und würde doch jetzt, nachdem wir gerade Steuern gesenkt haben, alles wieder kaputt machen. Also no way, no chance, das zu machen.
Wir haben einen Koalitionsvertrag. Und wir haben uns in diesem Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass die Steuern nicht erhöht werden. Und dieser Koalitionsvertrag gilt.
Steuererhöhungen sind Gift.
Steuererhöhungen schließen Sie aus?
Ja, ist im Koalitionsvertrag vereinbart.
Ja, wir können ja nicht im Ernst in diesen Zeiten Steuern erhöhen. Wir müssen Steuern senken.
So, was passiert denn jetzt, wenn wir jetzt Steuern senken?
Es steht ja interessanterweise gar nicht im Koalitionsvertrag, dass die Steuern nicht erhöht werden, sondern das ist ja einfach eine Leerstelle.
Das heißt, das wurde einfach erzählt?
Das ist die Erzählung der CDU, weil sie es nicht geschafft hat, das in den Koalitionsvertrag zu verhandeln. Im Koalitionsvertrag steht,
weiß der Kanzler das?
Ich gehe mal davon aus, ja.
Ich wollte nur gerade schützen, um zu sagen, muss nicht jedes Detail. Warum sagt er das dann?
Naja, weil das, da sind wir wieder bei den Geschichten. Das ist die Geschichte, die die CDU erzählt und in der Hoffnung, dass je häufiger sie sie erzählt.
Aber es ist doch die Unwahrheit.
Es so ist. Aber im Koalitionsvertrag steht nur, dass die niedrigen und mittleren Einkommen zur Mitte der Legislaturperiode entlastet werden sollen. Es steht nicht drin, wir werden die Steuern nicht erhöhen. Und ich weiß nicht, ob es 2 oder 3 Tage war, nachdem der Koalitionsvertrag im vergangenen April vorgestellt wurde, stand Saskia Esken auf der Bühne und sagte, also wir müssen natürlich auch über Steuererhöhungen reden. Und dann begann diese Debatte und die Unionsleute haben gesagt, nee, auf gar keinen Fall, haben wir ausgeschlossen. Nein, es ist nicht ausgeschlossen.
Ich glaube, das Problem ist ja, dass man politische Überzeugungen verwechselt mit dem Zwang zu Bekenntnissen. Also wir müssen irgendeine rote Linie aufzeigen und dann dürfen wir auf keinen Fall einen Gran von dieser Linie abweichen, weil sonst verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit. Also wenn man stattdessen ein Ziel erklärt, so nach dem Motto, es soll irgendwie, zum Beispiel, wir wollen die Menschen entlasten und wir wollen auch, dass sie spüren, also dass sie sozusagen wieder das Gefühl haben, Teil dieses Landes, Teil dieses Staates zu sein und einen Beitrag zu leisten. Und wir wollen Arbeitsplätze sichern, wir wollen die Wirtschaft ankoppeln. Mhm. Das würde völlig reichen. Und dann kann man über den Weg dahin, kann man ja streiten. Und ich glaube, dann würde es auch verziehen, wenn man sagt, okay, wir schleifen das eine oder das andere. Aber dieses, wir halten an der Schuldenbremse fest, auf jeden Fall. Oh, doch nicht, uns fehlt das Geld. Wir vermeiden Steuererhöhungen. Und dann, oh, für eine Steuerreform brauchen wir aber irgendwo ja Geld. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Na gut, holen wir es wieder rein über eine Erhöhung des Spitzen- und Reichensteuersatzes. Was, glaube ich, auch so eine Erkenntnis ist, dass die Menschen sind ja durchaus bereit zur Reform. Also ich glaube, viele Menschen denken, ja, wenn's nötig ist, dann fange ich auch bei mir an. Was ihnen allerdings fehlt, ist so ein Gespür, das betrifft alle. Also so eine Art Gerechtigkeitserzielung. Also das sind jetzt nicht nur die Arbeitnehmerinnen, die drauf zahlen müssen, sondern da sind irgendwie alle mit gemeint. Und wenn es gelingt, bei dieser Steuererhöhung irgendwie so ein Gefühl von Gerechtigkeit mit reinzubringen, zu sagen, okay, wir finanzieren das gegen eben mit einer Erhöhung des Reichensteuersatzes oder mit einer Erbschaftssteuerreform. Ja. Ich glaube, dann könnte auch die CDU guten Gewissens sagen, wir haben zwar den einen oder anderen Punkt aufgegeben, aber das Gesamtpaket stimmt.
Ja, wir haben eben gehört, mit welcher Vehemenz Steuererhöhungen ausgeschlossen worden sind. Und ich würde schon sagen, es war jetzt mehr als einfach nur ein Bekenntniszwang. Da steckt auch eine echte Überzeugung dahinter. Die Takes sind ja in Wahrheit noch viel, viel länger. Und der zweite, dritte Satz lautet dann immer, wissen Sie, allein die Debatte um Steuererhöhungen ist schon Gift für die Wirtschaft und so weiter. Wir haben eben Carsten Lindemann gehört, der das sehr vehement ausgeschlossen hat. Und der jetzt so klingt, schauen Sie mal.
Wenn ich Sie richtig verstehe, die Reichensteuer zu erhöhen, da höre ich kein Ja bei Ihnen.
Ich kann das nicht ausschließen, weil wir haben Herrn Spahn eben gehört, schon morgens im Badezimmer beginnt der Kompromiss. Und deswegen muss es einen Kompromiss geben. Nur ich bin sehr hart in der Aussage, dass wir den Mittelstand und das Handwerk nicht belasten dürfen.
So, wie wird dieser Kompromiss aussehen, der jetzt in den nächsten Tagen kommt? Sehr wahrscheinlich. Worauf wird es da hinauslaufen?
Ich glaube, dass sich bei der Reichensteuer was tun wird. Das braucht es für die SPD als Gerechtigkeitssignal. Ich glaube, dass das...
Was genau, Herr Medi, können Sie es mal konkret machen? Also was kommt auf das Land zu?
Naja, also Lars Klingbeil hat ja 2 Modelle vorgeschlagen, wenn ich das richtig sehe. Und da geht es um eine Entlastung. Einmal im Bereich von ungefähr 28 Milliarden. Da sind 35 Millionen Arbeitnehmer von betroffen. Oder Steuerzahlende vielmehr. Und im anderen Modell sind es, glaube ich, 17 Milliarden, sind aber ähnlich viele betroffen, die dann mit Entlastungen von ein paar hundert Euro rechnen können pro Jahr. Um das zu finanzieren, wird oben zugelangt. Bei der Reichensteuer beispielsweise, da wird der Satz ein bisschen verschoben nach oben und er greift früher. Ab 200.000 Euro ist zumindest die Vorstellung des Finanzministers. Das reicht hinten und vorne nicht, um die Entlastung unten und in der Mitte zu finanzieren. Deswegen muss man gucken, ob man bei den Subventionen noch irgendwie was bekommt oder an anderer Stelle. Aber das ist die Idee. Warum hat die Union damit so ein Problem insgesamt mit Steuererhöhungen? Das ist schon auch ein bisschen der Fluch der Vergangenheit, glaube ich, der jetzt die Partei einholt. Friedrich Merz hat einfach in den vergangenen 15 Jahren sehr viel Glaubwürdigkeit verloren, weil er mehrere Kehrtwenden hingelegt hat. Das war beim Thema Schuldenbremse so. Ja, da hat er sich ja sehr stark an die Schuldenbremse gekettet gehabt im Wahlkampf, um dann noch vor Amtsantritt plötzlich eine Riesenwende hinzulegen und das Sondervermögen aufzulegen. Das war beim ersten Rentenpaket so, was nun wirklich das Gegenteil einer Reform war und eigentlich auch das Gegenteil dessen, was seine Partei erwartete Ende vergangenen Jahres. Deswegen, glaube ich, gibt es da jetzt eine ganz, ganz große Zurückhaltung bei der CDU zu sagen, na gut, dann machen wir jetzt auch bei den Steuern eine Kehrtwende. Ja, das raubt einfach Glaubwürdigkeit. Das muss man schon sehen. Und es ist übrigens auch natürlich verhetzbar. Die AfD, Tino Chrupalla, macht das permanent im Bundestag. Sagt hier, wir haben jetzt einen Bundeskanzler, der macht immer das Gegenteil dessen, was er eigentlich angekündigt hat. Ist schon sensibel, ist gefährlich. Klar, Kompromiss. muss sein. Mhm. Die CDU kann das aber auch ohne weiteres verkaufen, glaube ich. Ja? Weil unterm Strich kommt ja eine Steuerentlastung raus. Also der Staat nimmt weniger Steuern ein, ja, als vorher. Da kann man ruhig oben ein bisschen was machen. Die Argumentation ist doch ganz simpel. Mhm. Wir verzichten auf Geld. Wir, Bund, mhm. verzichten auf Geld, schütten mehr aus an die Bürger.
Mhm. Frau Löhr, Sie als Frau der Zahlen, können Sie einmal kurz erklären, diese zwei Modelle, worum geht es da und wie hoch ist vor allen Dingen die Entlastung?
Na, also in dem größeren dieser Modelle wird die ungefähr für den Durchschnittsverdiener Entlastung mit 900 Euro beziffert, bei dem kleineren Modell mit 450 Euro. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass eines dieser Modelle von Lars Klingbeil so eins zu eins umgesetzt wird, weil da einfach der Widerstand in der Union auch zu groß ist. Mhm. Das ist quasi der Ausgangspunkt der Verhandlungen. Um die Größenordnung mal zu beleuchten, also wenn die Reichensteuer, die ja ab einem zu versteuernden Einkommen von ungefähr 280.000 Euro im Jahr greift, wenn die erhöht würde um einen Prozentpunkt, aktuell sind es 45%, dann bringt das nur 500 Millionen Euro mehr.
500 Millionen?
Millionen, ja, also eine halbe Milliarde.
Okay, wir brauchen also, für das eine Paket knapp 30 Millionen, genau, für das richtig. Andere knapp 20.
Also, und wenn man den Spitzensteuersatz erhöht, der ja bei einem zu versteuernden Einkommen von 70.000 Euro greift, was so Pi mal Daumen 86.000 Euro brutto sind, also man sollte das nicht verwechseln, das Bruttogehalt ist höher als das zu versteuernde Einkommen. Der liegt aktuell bei 42%. Wenn man den erhöht um einen Prozentpunkt, je nachdem, wie man es weiter unten im Tarif dann ausgestaltet, bringt das zwischen einer und zwei Milliarden Euro mehr.
Ja, und für das den sind Fiskus. Ja Leute, die...
Also von daher ist klar, selbst wenn man da oben was dreht, und beim Thema Reichensteuer nehme ich das jetzt auch so wahr, dass die Union das mitgehen würde, Thema Spitzensteuersatz ist wirklich schon sensibler, weil das halt schon auch sehr viele gerade der Unionsklientel betrifft,
naja,
und auch den Facharbeiter, der
exakt viele bei Leute, VW die richtig kämpfen, die subjektiv definitiv nicht das Gefühl haben, dass sie zu reichen
genau,
Spenden.
Das ist halt das Problem inzwischen, dass
Frau Lehmann stöhnt einmal.
Nur noch eine Zahl.
Sehr gespannt auf die
Belohnung. Dann höre ich auf. Ich meine, aktuell greift halt der Spitzensteuersatz beim anderthalbfachen des Durchschnittseinkommens in Deutschland, und wir ganz früher lag er halt mal irgendwie beim Fünffachen. Also das ist halt das Problem, dass viele in der Politik oder im Steuerrecht als Spitzenverdiener gelten, die sich jetzt
die es nicht sind.
Wobei man fairerweise sagen muss, in diesen beiden Modellen soll der Spitzensteuersatz auch später greifen. Ne?
Also ein Ticken später.
Na, von 70 auf 78.000. Ja. Ne? Also ja. Aber, zu versteuerndes Einkommen ist schon.
Frau Lehmann, warum
ich jetzt so aufgeprustet habe?
Warum stöhnen Sie genau?
Weil ich so ein bisschen mich ein bisschen munkiere über die Vorstellung, dass jemand mit einem Jahresbrutto von 100.000 Euro beziehungsweise mit einem zu versteuernden Einkommen von 80.000 Euro wirklich kämpft. Also wenn ich sage, wer wirklich kämpft, sind doch die Leute am unteren Ende der Einkommenspyramide.
Frau Lehmann, es kann doch beides richtig, es kann doch beides wahr sein.
Also
es kann doch beides stimmen.
Wir unterscheiden uns, glaube ich, insofern in der Herangehensweise, dass...
Worum kämpft man dann eigentlich? Also das ist die Frage. Also kämpft man darum, dass man sozusagen seinen Kindern noch den Urlaub bezahlen kann, dass man überhaupt mal in Urlaub fahren kann, dass man irgendwie versucht, eine Altersvorsorge aufzubauen? Oder kämpft man darum, dass man meinetwegen irgendwie die zweite Immobilie abbezahlt? Also
Frau Lehmann, wir wollen uns jetzt nicht erzählen, dass jemand, der in München Innenstadt lebt oder auch in Hamburg oder in Frankfurt, dass der mit 80.000 Euro brutto und zwei Kindern ein reicher Mensch ist.
Also wenn man mit 80 Euro brutto ist, dann ist man sozusagen dann mit 60.000 Euro zu versteuerndem Einkommen derzeit noch unterm Spitzensteuersatz. Also ich möchte das gar nicht kleinreden. Natürlich haben diese Leute wahrscheinlich auch ein anstrengendes Leben. Aber kämpfen, also wirklich kämpfen, sind für mich die Leute, die nahe an der Armutsgrenze leben und sagen, ich muss jeden Euro dreimal umkehren. Und ich gebe mittlerweile schon 50% meines Einkommens für die Miete aus.
Kein Widerspruch, sind die Leute, kein Widerspruch.
Da sind die Leute, die werden durch diese Steuerreform überhaupt nicht entlastet, weil sie keine Einkommenssteuer zahlen. Deshalb wäre es gerechter, man eigentlich, und das sind komischerweise sagen das auch Ökonomen wie Lars Feld oder das IMK, lass doch diese große Einkommenssteuerreform einfach ab. Die Gegenfinanzierung wird schwierig. Laut Lars Feld geht es ja ins Eingemachte. Das IMK hat vorgerechnet, nennenswerte Entlastungen werden immer teurer. Und Frau Löhr, Sie haben es ja gerade auch gesagt, es wird einfach nicht gegenzufinanzieren sein. gib doch das Geld lieber für was anderes aus. Also das eine, die eine Möglichkeit wäre eben, die Sozialabgaben zu senken. Die Grünen haben vorgeschlagen, den Krankenversicherungsbeitrag um 2 Prozentpunkte zu senken. Oder man könnte auch sagen, wir haben doch wirklich andere Probleme in Deutschland. Wir haben eine Infrastruktur, die ist marode. Wir haben Schulen, die sind nicht konkurrenzfähig. Wir müssen in die Verteidigung investieren. Wieso gibt der Staat den Bürgern das Geld so zurück und verkauft es so als individuelle Entlastung? Die Leute haben auch Interesse daran, dass die Bahn pünktlich kommt, dass die Schulen funktionieren. Also steckt es doch in die Gemeinschaftsaufgaben,
die zu erledigen sind. Auch da, beides kann ja richtig sein. Und beides ist gleichermaßen zu tun.
Aber beides ist nicht bezahlbar. Das ist das Problem.
Naja, wofür nehmen wir dann so viele Schulden auf? Und wofür geben wir 150 Milliarden für Rüstung mittlerweile aus?
Ja.
Im Jahr. Das ist wofür machen wir das? Entschuldigung, das muss man doch Leuten mal erklären. Und das hängt doch alles miteinander zusammen.
Und die Suggestion, ihr werdet alle entlastet und wir investieren gleichzeitig in die Infrastruktur. Vielleicht muss man eben mal sagen, diese Erzählung ist so nicht haltbar. Wir müssen den Leuten mehr abverlangen. Und zwar nicht allen Leuten, also es wird ja Leuten auch schon mehr abverlangt, sondern wir müssen vor allen Dingen mehr abverlangen, die sehr, sehr viel besitzen.
Aber das Problem ist aus meiner Sicht nicht so sehr, dass wir immer mehr Geld quasi dem Staat, der ja letztlich wir alle sind, aber den Institutionen des Staates geben müssen, damit diese das dann verteilen. Es landet halt auch oft in Bereichen, wo es einfach nicht sinnvoll ist, sondern... Ja. Ein erster Schritt wäre tatsächlich jetzt mal, die gesamten Staatsausgaben, die, ich hatte das ja skizziert, wie stark die gestiegen sind, zu durchforsten auf Einsparpotenzial. Und an der Steuerschraube immer weiter zu drehen, halte ich für fahrlässig, einfach weil wir sowieso im internationalen Vergleich schon mit an der Spitze sind. Und ich meine, wir wissen, wie viele Arbeitsplätze gerade abgebaut werden. Die Unternehmen investieren hierzulande nicht mehr. Es haben im vergangenen Jahr 300.000 junge, überwiegend junge Deutsche das Land verlassen, oft Hochqualifizierte, weil sie sagen, also irgendwie ein Land, wo ich die Hälfte meines Einkommens jeden Monat abgezogen bekomme und nichts funktioniert, will ich nicht mehr. Also es müsste schon die Wirtschaftspolitik sich jetzt darauf konzentrieren, Anreize zu setzen, dass sich sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer hierzulande wohlfühlen. Und höhere Steuern und Sozialabgaben sind sicherlich nicht der Weg. Und die Vermögenssteuer ist in Deutschland aus guten Gründen ausgesetzt. Da gab es in den 90er Jahren ein Verfassungsgerichtsurteil, weil es um die Bewertungsmaßstäbe ging.
Genau. Also das
sie hat wenig Geld gebracht, sie hat viel Aufwand gebracht und aus diesem Grund ist sie seitdem ausgesetzt. Ich würde Ihnen vom Grundsatz her zustimmen, dass wir in Deutschland ein Problem haben, dass der Faktor Arbeit sehr hoch belastet ist mit Steuern und Sozialabgaben, während Vermögen, Kapitalerträge vergleichsweise gering belastet werden.
Aber deswegen, das ist doch genau das zentrale Argument, hier auch immer wieder vorgetragen, zu sagen, wir müssen diese hart arbeitende Mitte in diesem Land, die müssen wir endlich mal entlasten.
Wenn wir über Reichtum und
dann sagen wir, das sind alles Leute, die haben genug, irgendwie, wenn sie 80.000 Euro im Jahr verdienen. Also, nochmal.
Ja, aber warum reden wir eigentlich immer, wenn wir über Reichtum reden, warum reden wir dann eigentlich über Einkommen? Ja. Also das ist schon absurd, dass wir da Vermögen und Erbschaften praktisch gar nicht anfassen. Das ist ja in anderen Ländern auch anders. Und da ist in Wahrheit natürlich auch die CDU weiter. Ich erinnere an Jens Spahn, der vor ein paar Monaten gesagt hat, es gibt große Ungerechtigkeiten bei der Vermögensverteilung in diesem Land und da müssen wir ran. Also
mein Punkt ist,
Sie können gerade nicht.
Ja, das Argument von Frau Lehmann war ja gerade, lass uns bitte bei der Steuer, bei der Einkommenssteuer genau für diese Gruppen, für diesen Mittelstand in Deutschland, für diese Mittelschicht, lass das einfach alles lassen. Ich finde nicht.
Mein Argument war, um Arbeitnehmer zu entlasten, muss man die Sozialabgaben senken und nicht die Steuern. Ja, bis 88.000 verdient ein Arbeitnehmer oder bezahlt ein Arbeitnehmer mehr Abgaben als Steuern. Insofern, wenn man Leute entlasten will, senkt die soziale Abgaben. Und
gerade super geklappt bei der
Und die Mitte, und ich rede bei der Frage Vermögensbesteuerung, das macht übrigens 1,6% tragen Vermögenssteuern zum Steueraufkommen bei. Da rede ich von Leuten, die 100 Millionen Euro und mehr besitzen, also nicht verdienen, ich sage besitzen.
Aber der Faktor Arbeit ist zu teuer.
Genau, deshalb bin ich ja auch dafür, die Vermögen zu besteuern und nicht die Arbeitnehmer noch stärker zu belasten.
Steuern sind zu hoch und deswegen sind unsere Firmen nicht mehr wettbewerbsfähig, deswegen kommen Leute nicht mehr klar. Das ist der Grund, warum es dann auch nicht mehr diesen Drive gibt und diesen Spirit gibt, zu sagen, okay, komm, dann hau ich rein. Und bin bereit, auch ein bisschen mehr zu arbeiten. Das, was Leute wie Friedrich Merz ständig von oben herab einfordern und sagen, jetzt müsst ihr bitte mal ein bisschen in die Hände spucken. Aber die Gegenfrage lautet doch, wofür? wenn ihr mir alles wieder wegnehmt.
Deshalb bin ich ja auch dafür, Vermögen stärker zu besteuern und nicht Einkommen stärker zu besteuern. Ich glaube, da...
Und das ist kein linksradikaler Gedanke, würde ich sagen. Also man könnte schon irgendwie über eine Vermögensabgabe diskutieren und damit eine komplette große Steuerreform, die praktisch alle normalen Steuerzahlenden entlastet. Darüber kann man schon diskutieren, finde ich, ohne irgendwie sofort in eine linke Ecke gestellt zu werden.
Da wäre ich tatsächlich nicht dabei, weil...
Warum nicht?
Genau, Sie haben gerade mit dem Kopf geschüttelt. Genau, also es gibt nur sehr wenige europäische Länder, die überhaupt eine Vermögenssteuer erheben. Manche haben sie auch wieder abgeschafft, weil eben die Kapitalflucht zu hoch war. Also
in England gibt es das Thema gerade riesig diskutiert.
Ist ein heikles Thema. Schweiz hat auch eine Vermögenssteuer. Das ist eines der wenigen Länder und sie ist sehr, sehr gering. Und Schweden hat sie zum Beispiel wieder abgeschafft, weil der Effekt genau das Gegenteil war, nämlich dass viele
abgehauen sind.
Ich glaube, dass sich tatsächlich die Union beim Thema Erbschaftssteuer wird bewegen müssen. Da steht ja auch noch ein Urteil des Verfassungsgerichts aus. Da gab es ja auch schon mal im Jahr 2024 ein Steuerkonzept, an dem Jens Spahn mitgearbeitet hat und wo drin stand, Flat Tax 10% quasi auf alles, bei Betriebsvermögen zeitlich gestreckt, sodass keine Arbeitsplätze abgebaut werden müssen. Nahezu alle Ökonomen sagen, da muss was passieren. Also ich denke, da wird sich die Union...
Und die Entlastung wird kommen. Okay. Danke ganz herzlich. Ihr bleibt weiter dran und wir hören uns dann in den nächsten Tagen und Wochen dazu. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.